Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Franziska Günther-Güldenpfennig. Ich bin Fotografin und begleite Frauen nach einer Krebserkrankung dabei, wieder einen neuen Blick auf ihren Körper zu finden. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge ist Bianca bei mir zu Gast. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Bianca, welche Diagnose hast du denn erhalten und wann war das?
Ich habe ganz genau am 6. Februar 2025, also vor circa einem Jahr, gut, da wurde der Hirntumor bei mir festgestellt und 2 Wochen später kam dann das Ergebnis, es ist ein Astrozytom Grad 4.
Okay, Astrozytom habe ich noch nie gehört. Grad 4 klingt sehr dramatisch. Mhm. Was genau ist das?
Ja, also seit 2021 hat das Astrozytom quasi seinen eigenen Namen gekriegt. Das ist einfach eine Unterkategorie von einem Glioblastom. Also sprich, ein Astrozytom Grad 4 ist eigentlich ein Glioblastom.
Mhm. Ja. Über das Glioblastom haben wir hier im Podcast auch schon gesprochen mit der lieben Shaila. Das ist schon ein paar Folgen her, das verlinke ich gerne in den Shownotes. Bianca, man bekommt ja nicht plötzlich die Diagnose Astrozytom, sondern irgendwie hat das ja irgendwann mal angefangen, oder? Mit irgendwelchen Symptomen, die dich dann veranlasst haben, zum Arzt zu gehen. Wie war das bei dir?
Ja, und da bin ich auch sehr, sehr froh drum, dass ich zum Arzt gegangen bin, weil ich bin tatsächlich auch eine Person, die ja sagt, gut, bei ein bisschen Kopfschmerzen oder Schwindel gehst du mal nicht zum Arzt, ist Stress. Hat nämlich alles bei mir im November 24 angefangen, dass ich leichte Schwindelattacken hatte. Das fing morgens auf der Arbeit an, also muss dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt noch Studentin, habe im Ende Oktober meine Masterarbeit angefangen im Bauingenieurwesen und habe nebenbei im Ingenieurbüro gearbeitet. Habe eine Fernbeziehung geführt und dachte einfach, das ist einfach Stress, das alles so zu komprimieren. Deswegen kommt gerade dieser leichte Schwindel. Und der ist dann Ende Februar, so um den Geburtstag rum von meinem Freund, öfter aufgetaucht. Und dachte ich so, ja gut, vielleicht gehst du doch mal zum Arzt. Und die haben mich zum Glück ernst genommen und auch dann ja verschiedene Untersuchungen beim Hausarzt gemacht, also Langzeit-EKG, Langzeit-Blutdruckmessung, und sagten, geh mal zum Neurologen. Und mein Freund hat damals in Freiburg gelebt und ich glaube, das war auch wieder so Schicksal, denn bei mir in der Heimat habe ich keinen Neurologentermin gekriegt, aber in Freiburg, da habe ich einen gekriegt innerhalb von einem Monat. Dann ging das da auch recht schnell, dass die mich dann zur Radiologie überwiesen haben. Und ja, dann sagten sie mir am 6. Februar, da ist eine Raumforderung.
Wie alt warst du denn zu der Zeit? Oder wie alt bist du jetzt? Ist ja alles bei dir noch gar nicht so lange her.
Nee, da war ich 32, jetzt bin ich 33.
Das heißt, du hast mitten im Studium gesteckt, oder beziehungsweise in den Endzügen deines Studiums. Mhm. Und ich meine, jeder kennt ja irgendwie das Gefühl, dass einem mal so schwindelig ist, wenn man aufsteht oder so. Also das kenne ich auf jeden Fall von mir selber auch. Und das würde mich jetzt aber noch nicht veranlassen, den Arzt aufzusuchen. War das bei dir so, dass du innerlich so beunruhigt warst oder dass das so häufig vorgekommen ist, dass du dachtest, da stimmt was nicht?
Ja, weil das ist das erste Mal im Sitzen vorgekommen. Wie gesagt, auf der Arbeit, ich saß einfach und ich hatte das Gefühl, die Welt kommt auf mich zu. Und das war ja schon komisch, weil ich kenne das auch, was du gerade sagst, dieses zu schnelle Aufstehen, dass man da schon mal so ein Schwindelgefühl hat. Ja, und dann hatte ich das einfach öfter im Sitzen. Ich habe um die Weihnachtszeit 24 habe ich wieder am Weihnachtsmarkt ausgeholfen. dadurch, dass auch, ich kam da an, war leicht gestresst, ja, weil ich mich beeilt habe. Und da kam wieder dieser Schwindel. Und ich stand einfach nur, ich habe nichts gemacht. Das fand ich schon komisch, weil, ja, ich hatte keinen richtigen Auslöser dafür. Außer halt diesen Stress, was ich dachte, daher kommt es.
Ich glaube, wir schieben total viel auf Stress. Ne? Ich höre das ganz häufig, dass man sagt, ah, naja, ich dachte erst, es war Stress. Wie viel Stress man eigentlich so im Leben hat, den aber erst dann wahrnimmt, wenn irgendwelche körperlichen Symptome dazukommen, finde ich irgendwie fast ein bisschen erschreckend.
Ja.
Du hattest aber nicht irgendwie Kopfschmerzen oder musstest dich nicht, also dir war nicht schlecht oder so, oder? Also es war jetzt in Anführungszeichen nur der Schwindel.
Genau, es war nur ganz leichter Schwindel.
Ja, krass.
Also es war auch recht schwer, das den Ärzten zu beschreiben. Also ich habe einfach gesagt, es war wie so ein Sog nach unten. Also es war, ja.
Und nachdem du dann beim Hausarzt warst und der zu dir gesagt hat, such mal einen Radiologen auf, du den Termin dort in Freiburg bekommen hast, Gott sei Dank, so schnell. Wie war das? Du bist dort zum Arzt gegangen und die haben eine Raumforderung gesehen. War das groß? War das für dich gleich klar? Oh mein Gott, ich habe einen Tumor? Oder wie war dein Gefühl?
Also vor dem Arzttermin, ich dachte einfach, ja gut, ich habe da den Arzttermin, ich gehe da hin. Ich habe mir da gar keine großen Gedanken drum gemacht. Eigentlich bin ich nicht so eine naive Person, aber ich würde schon sagen, ich bin da einfach naiv reingegangen und dachte so, ach ja, was die da jetzt machen. Ich habe auch tatsächlich 3 Wochen vorher, bevor der Radiologentermin war, habe ich auch meine Masterarbeit abgegeben. 1 Monat früher, als ich eigentlich gemusst hätte, will ich anmerken.
Wow.
Und ja, dann musste ich halt so einen Zettel ausfüllen vor der Radiologie. Das war mir auch neu, klar, Einverständniserklärung, aber dann auch, ob sie mir Kontrastmittel geben dürfen. Dachte ich so, ja gut, unterschreibst du mal. Ich war vorher noch nie in so einem MRT drinne, wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Auch als sie mich rausgezogen haben und haben mir dann Kontrastmittel gespritzt, habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber jetzt so im Nachhinein weiß ich ja klar, die haben mir Kontrastmittel gespritzt, weil die da eine Auffälligkeit gesehen haben. Und das sieht man ja nur mit Kontrastmittel besser. Und ja, dann hat mich auch die Radiologin mitgenommen und hat mir das gesagt und meinte, ich müsste dabei ganz dringend bei gucken lassen. Und ich dachte so, okay, unschönes Wort. Ich meine, ich bin dann auch direkt zu meinem Neurologen und habe nur gesagt, ja, die haben das T-Wort extra nicht gesagt, weil mit Tumoren verbinden viele Leute direkt Krebs. Aber es gibt ja auch gutartige und ja, halt bösartige. Ne? Ich war auf jeden Fall danach erstmal sehr traurig, aber habe direkt funktioniert. Ich habe mich sofort ins Auto gesetzt, bin zu meinem Neurologen, der ja zum Glück auch in Freiburg war, gefahren und habe einfach gemacht.
Das heißt, wenn die Ärztin zu dir sagt, wir haben eine auffällige Stelle gefunden, du sollst das mal überprüfen lassen, was bedeutet denn das? Also ich meine, das überprüfen lassen, das hast du doch in dem Moment gemacht, wo du da im MRT warst, oder?
Ja, ich glaube, sie meinte damit einfach, ich soll dabei von Chirurgen beigucken lassen, so, dass das, ja.
Okay.
Also der saß auf jeden Fall gut, wurde mir gesagt, nachher. Mein Neurologe hat nämlich tatsächlich alles dafür getan, dass ich direkt in den nächsten Tag in der Klinik aufgenommen werde und die sich die Bilder anschauen. Und da sagte mir dann ein Chirurg, man will sowas nicht haben, aber ihr Tumor, der sitzt perfekt.
Und hat dich das getröstet?
Ja.
Also dir war klar, der muss rausoperiert werden. Das wusstest du.
Erst bei dem Gespräch mit dem Neurochirurgen, da wurde mir das richtig klar, dass ich operiert werden muss. Und meine erste Frage war auch, so typisch Frau, wie viele Haare kommen ab? Alles andere war mir egal. Ich wollte nur wissen, wie viele von meinen langen Haaren muss ich eigentlich abgeben?
Und wie viel musstest du abgeben?
Kein einziges Haar.
Kein einziges Haar? Okay, aber in dem Moment, wo man so am Kopf operiert werden muss, hast du da auch Angst gehabt, dass du danach vielleicht irgendwie anders bist als vorher?
Tatsächlich nicht. Ich habe mich auf die OP vorbereitet. Ich bin ein großer Grey's Anatomy-Fan. Ich habe alle Grey's Anatomy-Folgen mir rausgesucht, wo eine Kraniotomie durchgeführt wird. Und so habe ich mich auf die OP vorbereitet.
Okay, spannend.
Ich wollte wissen, was machen die da?
Ja.
Ich habe auch gefragt, ob man vielleicht die OP filmen darf. Ja, das klingt schon mal ein bisschen absurd. Mein Freund hat auch nur mit den Augen gerollt, als ich die Frage gestellt habe. Aber ich fand es einfach spannend, dass da was gemacht wird bei mir.
Vielleicht kannst du für alle, die keine Grey's Anatomy-Fans sind, sagen, was eine Kraniotomie ist. Also ich habe das Wort jetzt auch gerade zum ersten Mal gehört und ich glaube auch, dass ich noch keine einzige Folge von Grey's Anatomy geguckt habe.
Okay, Kraniotomie ist einfach nur der Fachbegriff für eine Hirn-OP.
Mhm. Ja. Das heißt, der Kopf wurde geöffnet und der Tumor konnte im Ganzen entnommen werden, ohne dass irgendetwas anderes im Kopf verletzt wurde? Wenn du sagst, der Arzt hat ja zu dir gesagt, der sitzt perfekt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also er saß, also ich bin einmal Rechtshänder und das wusste ich auch nicht, dass dann die ganzen wichtigen Sachen, wie was die Sprache und sowas betrifft, dass es alles links sitzt. Mhm. Und der Tumor saß rechts bei der Schläfe, über dem Ohr, kann man sagen. Gut, er war in der Nähe von Sehnerven, er war in der Nähe auch vom Stammhirn. Ja, das sind dann schon wieder Areale, wo man sehr vorsichtig sein muss, aber im Großen und Ganzen saß er gut erreichbar. Mhm. Also quasi direkt zugänglich. Man hat den Kopf aufgemacht und dann war er quasi da.
Mhm. Und wie groß war der?
3,5 x 5 cm.
Ui.
Also ja, so ein größeres Hühnerei.
Mhm. Wahnsinn, oder? Ich meine, dass das da noch so Platz im Kopf hat und du in Anführungszeichen nur Schwindel gespürt hast.
Ja.
Ist irgendwie erschreckend.
Die Ärzte waren auch tatsächlich sehr fasziniert, weil ich natürlich angegeben habe, weil ich habe 3 Tage vor der geplanten OP noch mein Masterkolloquium gemacht, weil ich unbedingt meinen Masterabschluss haben wollte.
Du bist ja drauf.
Liegt aber auch daran, dass wir ziemlich familiär sind bei uns im Studiengang oder auch, weil ich mich immer da schon ehrenamtlich sehr engagiert habe, dass ich keine Unbekannte, klar, ich habe auch bei meinem Professor ja die Masterarbeit geschrieben, aber ich war für alle auch keine Unbekannte, auch beim Prüfungsamt nicht. Und die haben dann halt dafür gesorgt, dass ich mein Kolloquium vorziehen konnte.
Das ist die Verteidigung der Masterarbeit, oder?
Genau.
Wow, das heißt, du hast kurz vorher mal noch eben schnell deinen Abschluss gemacht.
Genau, den wollte ich in der Tasche haben. Weil ich dachte, nach der OP, nee, das war mal nett.
Wow. Okay, das klingt, als wärst du unfassbar ehrgeizig. Also sehr beeindruckend.
Ja, ja. Also was ich jetzt gemerkt habe, dass ich in solchen Stresssituationen, ich habe immer gesagt, ich kann Stress nicht gut ab, aber ich funktioniere in Stress und in solchen Situationen unwahrscheinlich gut, weil ich dann, so ein Schalter legt sich einfach bei mir um und dann mache ich einfach.
Wow. Okay, 3 Tage vorher dein Abschluss in der Tasche, dann die OP. Wie ging das weiter? Durftest du filmen?
Leider nein. Mhm. Genau, die OP war für freitags angesetzt, musste dann aber leider verschoben werden auf den Montag darauf, weil zu viele Notfälle reinkamen. Und richtig schön, meine Familie und auch meine Freunde sind das Wochenende dann zu mir auch gekommen. Und ich habe gesagt, das war irgendwie so Schicksal. Ich konnte mit denen einfach die schöne freie Zeit genießen übers Wochenende. Und ja, montags morgens, kurz bevor die mich zur OP abgeholt haben, stand auf einmal noch meine Freundin bei mir im Zimmer. Ich weiß nicht, wie sie es ins Krankenhaus geschafft hat, aber sie war auf einmal da. Und dann haben die mich zum OP-Saal geschoben. Ach genau, vor der OP, das war da so, ich glaube, das ist nicht in allen Kliniken, weil ich jetzt auch schon mit Leuten gesprochen habe, die das nicht kennen. Die haben mir auf die rechte Schulter ein X gemalt. Die haben mir das so erklärt, das ist wie ja, beim Flugzeugstart, die gehen so eine Check-up-Liste durch. Okay, wer liegt hier, was wird gemacht, welche Seite? Und einfach, um die richtige Seite zu markieren, haben sie mir halt auf die rechte Schulter das X gemacht. Was ich mir jetzt auch habe tätowieren lassen als Erinnerung.
Mhm.
Und dann haben die als sie mich in den OP-Saal reingeschoben haben, haben sie natürlich abgefragt, wer ich bin und wie alt ich bin. Bin ja 92 geboren, aber ich habe, also am 16.10.92, Ich habe aber dann noch zu dem Ärzt oder zum Operationsteam gesagt, gefühlt 2001 geboren, weil ich mich tatsächlich sehr jung fühle. Mhm. Und die fragten, was machen wir denn heute für eine OP? Und ich gucke die an, habe gesagt, ja, eine Schönheits-OP. Und die so, was machen wir? Ist ja, ihr schneidet doch hier an der Seite vom, ich habe dann auf meine Schläfe gezeigt, da schneidet ihr doch her. Dann könnt ihr doch auch gerade mal ein bisschen straffen. So bin ich dann mit denen in die OP reingegangen. Und als der Anästhesist dann fragte, wohin wir denn reisen wollen, dann habe ich gesagt, bitte nach Australien. Dann hat er mir das Atemgerät so aufgesetzt, weil ich hatte nämlich große Pläne. Ich wollte, also die OP fand am 24.02.25 statt und eigentlich wollte ich am 1.03. nach Australien fliegen für 6 Wochen. Ganz alleine.
Wow.
Konnte ich ja jetzt leider nicht.
Mhm.
Ja.
Okay, hast du eine Straffung bekommen?
Ja, eine kleine, würde ich sagen.
Du warst dann also im OP, du wurdest operiert. Und als du dann wieder aufgewacht bist, wie hat sich das angefühlt? Hast du dich anders gefühlt oder warst du einfach nur froh, es hinter dir zu haben? Wie war das?
Das war auch total verrückt. Ich habe mir vorher, vor der OP schon vorgenommen, dass wenn ich wach werde und ein Arzt redet mit mir, dass ich mir einen Antwortsatz, hatte ich mir zurechtgelegt, den ich antworten möchte. Ist dann alles anders gekommen? Ich lag auf der Intensivstation und mein Freund kam zu mir, hatte total Angst. Lebt die überhaupt noch? Geht's dir gut? Ist die denn noch bei Sinn? Und ich wach leicht, also benebelt auf, also ich war noch in meinem benebelten Zustand, habe ein Lied angefangen zu singen und bin direkt wieder eingenickt. Und das hat er mir halt alles nachher erzählt. Und als ich dann nachher wirklich mal wach war, kam auch der Anästhesist und hat gefragt, ob alles gut ist. Und dann habe ich seine Frage wieder aufgenommen und habe gesagt, Sie wollen wissen, wie ich mich fühle? Und er so, mhm. Dann habe ich gesagt, ich fühle mich hohl. Dann meinte er, das dürfen Sie auch. Ja.
Okay, was meinst du mit, du fühlst dich hohl? Hast du das nur in dem Moment so gesagt oder hat sich das für dich wirklich auch irgendwie anders angefühlt?
Nee, ich habe es in dem nur so gesagt, weil ich wusste ja, sie nehmen mir einen Teil aus meinem Hirn raus.
Ja.
Und da wird eine Lücke bleiben, es wird auch nicht nachkommen, also ja. Aber ich mag Krankenhäuser generell nicht. Ich habe auch eine Spritzenphobie, das noch dazu. Aber ich habe mich gut gefühlt nach der OP. Also ich bin wach geworden und als hätte ich einfach einen langen Schlaf hinter mir.
Mhm.
Also tatsächlich, einen Abend vor der OP war es wohl so, dass der Chirurg sehr aufgeregt war. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Aber ja, ich habe mich einfach gut vorbereitet gefühlt auf die OP und hatte... Und habe gedacht schon, ja, es wird schon alles gut. Die machen das doch eh täglich, die wissen schon, was sie machen.
War denn, nachdem du diese Operation hinter dir hattest, der Schwindel weg?
Ja.
Wie lange musstest du im Krankenhaus bleiben und wie ging dein Leben dann danach weiter?
Ich war 5 Tage im Krankenhaus. Ich habe es aber immer, weil ich ja Krankenhäuser nicht so mag, habe ich es immer Gesundheitshaus genannt. Und nachher, wo ich davon erzählt habe, habe ich es auch immer genannt, ja, ich war ja im Hotel, bis mich dann mal meine Freundin darauf hingewiesen hat, du warst nicht im Hotel, du warst im Krankenhaus, aber die haben sich so gut um mich gekümmert. Gut, ich lag tatsächlich auch, ich bin privat zusatzversichert, also ich, im Krankenhaus bin ich dann halt auch als Privatpatient und das hat man schon gemerkt, dass man da ein bisschen bevorzugt wurde. Deswegen ging es mir da auch recht gut. Mhm. Und ja, witzigerweise wurde ich ja am 1.3. entlassen, wo ich ja eigentlich nach Australien fliegen wollte. An dem Tag sind tatsächlich 2 Freundinnen, mit denen ich nur hinfliegen wollte, danach in Australien hätten sich unsere Wege getrennt, sind dann geflogen und haben mich in Form eines gerahmten Bildes mitgenommen nach Australien.
Schön.
Ja. Und ich bin dann auch direkt nach Hause gefahren und musste auch an dem Flughafen vorbei, wo die losgeflogen sind. Und die hatten mir den Standort geteilt. Ich hatte dann gesehen, sie sind gerade noch dort und warten, dass sie jetzt gleich los können.
Wie hat sich das für dich angefühlt, dass du nicht mitfliegen konntest? Warst du traurig oder war das in dem Moment für dich okay?
Ich habe ja meinem Tumor einen Namen gegeben, direkt von Anfang an, als der entdeckt wurde. Ich habe ihn Fred getauft und ich war sauer auf Fred, dass er mir das nicht gegönnt hat. Aber Fred war selbst auch sauer, dass er nicht nach Australien konnte, weil im März 25 zog ja ein Zyklon, Alfred, auf Australien zu. Und da habe ich gesagt, das war die Rache von Fred, dass er nicht dahin konnte.
Warum hast du deinen Tumor Fred genannt?
Das war der erste Name, der mir in den Sinn kam. Und ich habe ihm einen männlichen Namen gegeben. Es tut mir jetzt leid an alle männlichen Zuhörer. Aber wir Frauen, wir sind Biester. Wir beißen uns fest. Wir lassen nicht locker. Und Männer, die kann man schon mal eher so verscheuchen. Deswegen hat er einen männlichen Namen gekriegt. Und er hat keine Miete gezahlt, deswegen wurde er ja auch rausgeschmissen.
Ja. Nachdem du das alles hinter dir hattest, ging es dir gleich wieder gut? Oder hat diese Therapie doch noch länger gedauert und folgten dann noch weitere Maßnahmen außer der Operation?
Ja, also es ging dann, ich hatte einen straffen Plan. Es ging dann recht schnell alles weiter. Ich hatte dann am 10. März schon ein Gespräch in der Strahlentherapie, weil ich sollte auch bestrahlt werden. Und hatte auch direkt darauf einen Termin in der Onkologie, weil ich halt auch eine Chemo bekommen sollte. Ich hatte schon Angst, weil ich kannte Chemo nur intravenös. Komme nochmal auf die Phobie vor Spritzen zurück. Ich mag das überhaupt nicht. Und war sehr erleichtert, als mir gesagt wurde, ich kann die Chemo in Tablettenform machen. Ich habe jetzt auch mitgekriegt, das ist mittlerweile so die, wenn das geht, die gängigste Art, dass man auf Tabletten umsteigt. Genau, ich wurde dann tatsächlich im Ende März angefangen mit der Chemo- und Strahlentherapie. Ich wurde 30 Mal bestrahlt und habe 6 Zyklen Chemo bekommen.
Warum hast du nochmal eine Chemotherapie bekommen, wenn der Tumor doch rausoperiert wurde? Oder bedeutet an der Stelle dann Grad 4, dass der schon metastasiert war?
Der war zum Glück nicht metastasiert. Schwieriges Wort. Sie sagen, dass sie ja 98% von dem Tumor entfernen konnten. Man hat auf den ersten MRT-Bildern gesehen, dass da so ein leichter Schatten neben der Resektionshöhle war. Und davon geht man aus, dass es vielleicht ein niedriggradiger Rest noch ist. Weil es ja bei Tumoren so, dass die sich ja bilden und fangen ja an, kleingradig zu sein. Und dann werden sie ja höhergradig. Genau, und einfach um ganz, ganz sicher zu gehen, wurde dann halt einmal die Resektionshöhle plus ein Sicherheitssaum drumherum, ich glaube von einem Zentimeter war das, bestrahlt und habe einfach die Chemotherapie bekommen, damit ja diese Zellteilung quasi aufgehalten wird, sollte es da noch sowas geben.
Okay, ich stelle mir eine Bestrahlung am Kopf, sehr herausfordernd vor. Das heißt, du kriegst wahrscheinlich so eine Maske aufgesetzt und wirst dann für wenige Minuten bestrahlt. Aber gerade am Kopf, also hast du da auch Nachwirkungen, die dich immer noch begleiten, wenn du sagst, das war so ein bisschen über dem Ohr an der Schläfe?
Also jetzt so nach dem Ganzen. Es liegt aber auch, glaube ich, sowieso einmal an der Bestrahlung und dass da überhaupt ein Eingriff stattgefunden hat, wenn ich berghoch gehe oder auch Treppen gehe, hochgehe, da bekomme ich sofort Kopfschmerzen. Das merke ich schon. Ich bin vergesslicher geworden und ich sage immer, ich brauche einfach Strukturen. Ich, wenn ich da schnell aus meinen Strukturen raus, also abgelenkt werde und da rauskomme, dann bin ich schnell überfordert. Das sind so die alltäglichen Nebenwirkungen, die ich jetzt habe.
Aber nichts, dass dir wieder schwindelig ist, weil da vielleicht irgendetwas verletzt wurde oder du, keine Ahnung, Schwierigkeiten beim Sehen hast auf dem einen Auge oder so?
Nee, gar nicht. Das war ja auch so, dass die gesagt haben, vor der Bestrahlung, es hätte sein können, dass ich auf einem oder auf beiden Augen erblinde. Und dann sagte schon eine Freundin, ach, ist nicht schlimm, wenn du erblindest, wir erklären dir die Welt. Und ich direkt, nee, das könnt ihr gar nicht, ihr erklärt das ja alle falsch. Und ich bin auch richtig, richtig froh, dass es keine Wach-OP ist, weil ich kenne mich dafür zu gut. Es gibt ja Wach-OPs am Gehirn, das kann man ja machen, weil das Gehirn selbst ja keine Schmerzen verspürt. Aber ich hätte die Ärzte zu oft gefragt, ob sie es richtig machen. Ich wurde Anfang 24, wurden mir alle Weisheitszähne, sorry, jetzt schweife ich ab, rausgenommen. Und ich war leicht benebelt, wurde sediert. Aber ich habe den Arzt dreimal gefragt, ob er es richtig macht, ob er die richtigen Zähne rausnimmt. Könnte ja gar nicht sein. Deswegen bin ich froh, dass ich komplett weg war bei der OP.
Dass die Ärzte sich besser konzentrieren konnten.
Genau. Ich hätte sonst nachher noch gesagt, komm, gib mal her, ich mache das schon.
Ja, ist klar. Du kennst dich ja auch aus, hast ja Grey's Anatomy geguckt.
Genau.
Okay, das heißt Tablettenchemo und Bestrahlung. Nochmal, du hast gesagt 30 Bestrahlungen, das ist ja dann wahrscheinlich 1,5 Monate lang gewesen, oder?
Ja, genau, am 12., also mit den ganzen Feiertagen, die hier noch zwar waren, also am 12. Mai war dann die letzte Bestrahlung. Ja. Mhm.
Und wie hast du die Chemotherapie vertragen? Sind dir da deine schönen langen Haare ausgefallen oder durftest du die behalten?
Ich habe vorher manifestiert, dass meine Haarwurzeln fest verankert sind in meinem Kopf, dass auch meine guten Gehirnzellen, die ja mitbestrahlt wurden, alle geschützt sind. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe mit einer Psychologin darüber gesprochen, dass ich unwahrscheinlich, also das wusste ich vorher schon, dass ich mir Dinge sehr gut vorstellen kann. Ich habe ein sehr gutes räumliches Verständnis und kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wie das ist, wenn man das nicht hat. Aber sonst kann ich mir alles vorstellen. Und deswegen habe ich mir ganz fest manifestiert, dass alles geschützt ist. Weil ich halt auch auf Social-Media-Seiten gesehen habe, dass manchen Leuten bei der Bestrahlung oder durch die Chemo halt alle Haare ausfallen. Und bei mir sind tatsächlich die Haare nur im Bestrahlungsfeld ausgefallen. Das heißt, so 10 cm breit quasi vom Haaransatz, von der Stirn, 10 cm nach hinten und dann halt die ganze Seite runter bis zum Ohr. Die sind mir ausgefallen. Ich sah sehr wild aus.
Wenn du dich in diesen Gesprächen wiedererkennst und merkst, dass sich dein Blick auf deinen Körper verändert hat, dann gibt es bei mir einen Raum dafür. Zurück zu dir ist ein kostenloser Zoom-Abend für Frauen nach einer Krebserkrankung. Ein geschützter Raum, in dem genau das Platz haben darf. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein Körper. Wenn du dabei sein möchtest, findest du alle Infos über den Link in den Shownotes. Das heißt, die Chemo hast du also relativ gut weggesteckt oder hast du dich in der Zeit auch sehr verändert? Hast du stark abgenommen? Hast du mit Übelkeit zu kämpfen gehabt? Hat man dir von außen angesehen, was du gerade durchleben musst?
Von der Chemo nicht. Ich weiß, dass viele Leute mit Chemo echt Probleme haben und dass denen nicht gut geht. Aber ich habe dann auch immer das Positive drin gesehen. Ich habe gedacht, okay, wenn es mir schlecht geht, dann ist es quasi eine Vorbereitung auf den Sommerbody. Aber mir ging es tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe nicht abgenommen. Ich habe tatsächlich sogar ein bisschen zugenommen. Wo man ja sagt, es ist natürlich auf der einen Seite gut, dass der Körper halt nicht noch mehr Stress ausgesetzt wird, indem man halt zu viel abnimmt. Also das habe ich wirklich sehr gut weggesteckt. Auch die Bestrahlung habe ich gut weggesteckt. Tatsächlich das war die allererste Bestrahlung. Da habe ich abends sehr starke Kopfschmerzen bekommen. Ich war mir unsicher, ob ich Schmerztabletten nehmen darf. Deswegen habe ich keine genommen. Der Arzt hat mir nachher gesagt, ich hätte welche nehmen können. Ich hätte mich nicht quälen müssen. Aber es war aushaltbar auf jeden Fall. Vor der Bestrahlung, ich bin richtig freudestrahlend sogar dahin gegangen. Hab gesagt, so, jetzt geht's los. Und da waren die Ärzte auch, oder das Bestrahlungsteam, das war auch sehr erstaunt darüber, dass ich so positiv war und immer mit einem Strahlen dahin gekommen bin. Mhm. Weil ich wusste ja, Fred wird weiter ausgelöscht.
Ja. Wie ging das weiter, nachdem du dann mit der Therapie durch warst? War da noch irgendetwas zu sehen oder bist du komplett krebsfrei gewesen?
Ja gut, dieses krebsfrei, man sagt ja immer so, nach diesen magischen 5 Jahren ist man ja, Also ich bin auf jeden Fall tumorfrei.
Okay.
Man hat nichts mehr gesehen. Genau, nach der Bestrahlung ging es ja dann noch weiter mit Chemo in verschiedenen Zyklen. Der letzte Zyklus, der war bis zum 10. Oktober.
Also, oh, okay. So lange hat sich das noch gezogen, ja?
Genau, das war so eine Woche vor meinem Geburtstag ungefähr, wo ich dann die letzte Chemo, den letzten Chemozyklus hatte. Da ging es mir auch nicht so gut. Ich war sehr, sehr schwach, konnte gar nicht bis kaum laufen. Ich habe auch, das fällt mir gerade wieder ein, ich habe tatsächlich auch recht früh mich schon darum gekümmert, dass ich einen Pflegegrad beantrage. Und ich habe auch einen Rollator zur Unterstützung gekriegt, weil ich gemerkt habe, dass selbst wenn ich normal rausgehe, mit Freunden was unternehme, das geht alles ganz normal. Aber wenn ich einkaufen gehe, irgendwie da bin ich sehr, sehr schnell reizüberflutet. Mhm. Und da habe ich einfach das Gefühl, ich muss mich mal setzen. Und dafür habe ich jetzt einen Rollator. Genau, damit ich damit einfach sicherer bin. Und ein Freund von mir hat mir den auch gepimpt. Der hat mir eine Unterbodenbeleuchtung und ein Soundmodul eingebaut, dass ich damit maximal natürlich auch auffalle.
Ja, cool. Und wirst du darauf angesprochen, wenn du mit dem Rollator unterwegs bist?
Ja. Ich hatte den auch schon mit, weil das habe ich mir nicht nehmen lassen, trotz, gut, da war die Bestrahlung schon rum, aber trotz Chemo habe ich gesagt, ich lasse mir das nicht nehmen, ich lebe mein Leben weiter. Ich war schon immer ein sehr lebensfroher Mensch und habe gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Ich war auch letztes Jahr im Sommer auf einem Festival mit einer Freundin und habe den Rollator dabei gehabt. Ich habe dann eine Lichterkette noch drum gemacht, die dann geblinkt hat. Ja, bin dann damit da rumgelaufen und auch wenn hier irgendwelche Feste sind. Ich meine, zum einen ist es ja auch besser für andere, weil niemand im Dunkeln rechnet damit, dass jemand mit einem Rollator um die Ecke kommt beim Feiern, dass jemand so verrückt ist wie ich. Und einmal da, dass ich gesehen werde und natürlich, dass die auch jetzt nicht stolpern über das Teil.
Ja, klar. Hast du denn irgendwann den Eindruck gehabt, dass die Leute anders mit dir umgehen aufgrund deiner Erkrankung?
Ja, also ich habe mich, das habe ich auch selber gemerkt, dass ich mich persönlich selbst verändert habe. Und das ist zum einen den anderen schwer gefallen. Und was, glaube ich, alle machen, ich meine, da kann ich mich auch nicht von freisprechen, wenn man merkt, man hat jetzt Stress oder irgendwas läuft gerade nicht so nach Plan oder es geht einem gerade nicht so gut, sagt man immer, ach ja, aber dir geht es ja noch viel schlechter, wem sage ich das eigentlich? Und ich versuche tatsächlich den Leuten in meinem Umfeld immer wieder klarzumachen, nur weil ich jetzt den Stempel Krebs gekriegt habe, sind deren Probleme und deren Bedürfnisse nicht weniger wert. Für den einen ist es mal das Schlimmste der Welt, wenn Glas Wasser umkippt und das Wasser verschüttet wird. Und dann ist es doch auch in Ordnung. Man darf doch auch mal, also man darf sich ja selber die Bedürfnisse und Gefühle nicht absprechen. Mhm. Natürlich wird dann auch immer gesagt, ja, auch die Arme und ja. Mhm.
Also du hast das auch erlebt, dass die Leute ihre eigenen Bedürfnisse dir gegenüber relativieren, weil einfach du die Messlatte mit deiner Erkrankung vermeintlich viel höher gelegt hast und die dann denken, dass sie dich mit alltäglichen Sachen gar nicht mehr so belästigen wollen?
Ja, genau.
Nachdem du mit deiner Therapie dann durch warst im Oktober, das finde ich krass, wie lang sich das noch gezogen hat. Ich dachte vorhin nämlich, als du gesagt hast, 30 Bestrahlungen und 6-mal Chemo, dachte ich, ach okay, alles klar, dann ist sie ja im Sommer durch gewesen. Aber das hat sich ja dann noch viel länger gezogen. War dann deine Therapie zu Ende? Also ich meine, es ist ja dann das Ganze erst ein halbes Jahr her, ne?
Ich habe dann nach dem letzten Chemozyklus habe ich 3 Wochen Pause gehabt und dann habe ich angefangen, seit dem 3.11. müsste es gewesen sein, nehme ich jetzt täglich eine ganz, ganz geringe Dosis Chemo zu mir. Und zwar nur, weil ich mir wurde von einer, das war auch wieder so Glück im Unglück, also man merkt einfach, ich habe gemerkt, wie viel Vitamin B man doch in der ja braucht, um irgendwelche Termine zu bekommen oder auch um an die richtigen Fachärzte zu gelangen. Ich habe dann irgendwann mal einen Freund gefragt, was machen eigentlich Normalsterbliche? Und der guckte mich an und sagte nur, ja, du sagst es schon, die sind sterblich. Und das finde ich sehr, sehr traurig, wie das, wenn man da mal krank ist, merkt man, wie das Gesundheitssystem hier so funktioniert. Oder auch nicht. Auf jeden Fall hatte ich das Glück, dass ich an einen sehr, sehr guten Onkologen verwiesen wurde. Der ist 2 Stunden von mir entfernt. Da fahre ich ja ab und zu mal hin. Und der hatte sich tatsächlich auf dieses Astrozytom spezialisiert. Und der hat gesagt, 5 Jahre Dauerchemo, damit eben dieser Stoffwechselprozess, der ja da außer Kontrolle gerät bei so Tumorbildung, ja, damit das einfach weiterhin unterbunden wird, einfach die Chemo durchnehmen, weil ich vertrage sie ja auch sehr, sehr gut. Dann spricht da nichts gegen. Und er sagt, sehr engmaschige MRT-Kontrollen einfach. Mhm. Also die Kontrollen sowieso. Genau, und das mache ich jetzt einfach.
Okay, das heißt, du nimmst die ganze Zeit über Chemomedikamente und wirst dann einfach oft untersucht. Wie fühlt sich das für dich an? Ich könnte mir vorstellen, dass man ja, also da ist ja der Krebs oder diese Erkrankung die ganze Zeit im Fokus, oder?
Bei mir tatsächlich gar nicht. Ich habe es nicht verdrängt. Ich weiß, dass ich das habe, aber ich denke da nicht so drüber nach. Mhm. Ich mache einfach. Natürlich, es wurde mir schon von anderen Ärzten abgeraten, Chemo zu nehmen, weil letztendlich es ist ja Zellgift, was man da zu sich nimmt. Ja, und macht ja auch was mit dem Körper. Das ist ja auch das Gute, dass letztendlich die letzte Entscheidung treffe ja immer noch ich, ob ich das jetzt weiter so mache oder nicht. Und ich habe gesagt, solange es mir doch gut geht dabei und solange ich es ja gut vertrage, mache ich es jetzt einfach mal. Mhm. Weil das ist ja, das stört mich zum Beispiel ein bisschen. Mir kann ja niemand garantieren, dass der Tumor oder dass überhaupt auch ein anderer Tumor nicht wiederkommt mit oder auch ohne Chemo. Mhm. Dafür gibt es halt keine Garantie.
Ja, naja, ich meine, wenn diese Empfehlung von dem Spezialisten auf dem Gebiet kommt, dann weiß ich nicht, aber ich meine, der wird ja wahrscheinlich sich auch dann am besten damit auskennen, oder?
Ja, und ich habe tatsächlich über Social Media auch viele andere Krebserkrankte kennengelernt und da sind ganz, ganz viele, die auch zu ihm gehen, die sogar noch eine viel, viel weitere Strecke auf sich nehmen, um jedes Mal zu ihm zu fahren. Mhm. Und der ist auch immer auf dem neuesten Stand und ist halt auch sehr empathisch seinen Patienten gegenüber.
Mhm. Und ich meine, in dem Moment, wo du dich dort gut aufgehoben und gut beraten fühlst, ist es ja auch irgendwie leichter, da eine Entscheidung zu treffen, ne? Also ja, könnte ich mir zumindest vorstellen. Weißt du denn, wie häufig dieses Astrozytom vorkommt? Ist das sehr häufig oder eher nicht so?
Also es ist gerade natürlich in meiner Altersrange auf jeden Fall sehr, sehr selten. Aber auch allgemein kommt es nicht so oft vor.
Mhm. Bist du denn da familiär vorbelastet oder hat man irgendeine Theorie, wo das herkommen kann?
Ich bin familiär nicht vorbelastet und ich habe auch mal recherchiert, das ist auch nicht genetisch veranlagt. Also ich könnte es auch nicht weitergeben. Nö, es ist einfach eine Laune der Natur. Da ist einfach ein Stoffwechselprozess, der da schiefgelaufen ist im Kopf. Und doch, ich habe jetzt auch erst seit meiner Erkrankung das Wort gehört, diese Blut-Hirn-Schranke. Also es gibt ja quasi so ein Sicherheitssystem im Körper, das vorher schon rausgefiltert wird, dass gewisse Stoffe nicht ins Gehirn kommen, weil das ja unser Motor ist, der ja auch alles steuert. Und ich habe dann immer gescherzt, ja, war doch klar, dass ich sowas kriege. Bin ja auch ein schlaues Köpfchen und nur so schlaue Sachen können ja auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden und kommen in meinen Kopf. Ist doch klar, dass ich dann wieder das recht Seltene und auch das Hochgradige kriege. So 0815 kommt mir in den Kopf.
Okay, also du hast auf jeden Fall deinen Humor behalten.
Ja, ich hatte schon immer einen sehr schwarzen Humor und das hat mir natürlich jetzt sehr, sehr dabei geholfen, damit überhaupt klarzukommen.
Das glaube ich. Hast du denn das Gefühl, dass das auch emotional so richtig bei dir angekommen ist? Weil du vorhin sagtest, dass du in solchen Extremsituationen einfach unwahrscheinlich gut funktionieren kannst. Bist du in psychologischer Behandlung? Vorhin hat sich das ein bisschen so angehört.
Ja, ich war bis vor kurzem in psychologischer Behandlung, weil ich dachte, okay, das tut mir vielleicht gut. Ich hatte mir tatsächlich auch von einer Bekannten, ich habe sie persönlich leider noch nicht kennengelernt. Sie ist mit meinem Freund befreundet. Sie ist auch Psychologin und ihr Vater ist Neurologe, jetzt auch mein Neurologe. Hm. Und sie war natürlich, also sie war weit genug weg, um mit mir sprechen zu können, aber immer noch näher dran als andere Psychologen. Mit ihr habe ich auch vor der OP und auch vor der Bestrahlung gesprochen, weil ich ja schon ein bisschen Angst davor hatte. Hm. Jetzt so nach der, weil ich mich, ich habe einfach gemerkt, ich habe mich, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, persönlich verändert. Hm. Ich bin viel emotionaler geworden. Also wenn ich vorher, ja, also jetzt überspitzt gesagt, war ich vorher der kalte Stein und jetzt bin ich die Heulsuse. Und dass ich damit klarkomme oder einfach, dass ich damit auch klarkomme, eben, was ich auch meinte, ich bin schnell reizüberflutet. Und deswegen hatte ich mir halt Hilfe gesucht, was mir auch sehr, sehr gut tat. Und vor allen Dingen wollte ich ja auch verstehen, warum sind jetzt die Leute um mich rum, warum sind die jetzt auf einmal anders zu mir? Und es gab leider auch Leute, die mir sehr, sehr nahe standen, die auch alles für mich gemacht haben während der Erkrankung, die jetzt nicht damit klarkommen, dass ich anders bin, dass ich viel emotionaler bin, dass man mit mir nicht mehr so diskutieren kann, weil ich dann sofort anfange zu heulen. Mhm. Und ich weiß, also ich habe zum Glück dieses Talent, dass ich die Sachen nicht wegschiebe, sondern ich schaue mir die Sachen an, die Probleme, und reflektiere die und weiß damit umzugehen. Und bei meinen Freunden weiß ich halt, dass die leider ein Problem damit haben und dass ich da sehr schwer was dran ändern kann. Mhm. Weil ich bin jetzt halt nun mal ein neuer Mensch.
Ja, klar.
Musste ich ja auch erstmal mit klarkommen.
Aber vielleicht besteht ja da Hoffnung, dass auch dein Umfeld lernt, mit dir umzugehen, so wie du jetzt bist.
Ja, also ich habe dann auch angefangen zu erklären, wie die Situation dann für mich ist. Natürlich der Leidtragende war immer mein Freund, weil der es ja am meisten und am ehesten immer alles abgekriegt hat. Aber ich habe dann auch angefangen, weil ich dachte, ach ja, ich kriege noch die Kurve, ich kriege die Situation noch gehandelt und habe es dann aber nicht mehr hingekriegt. Und deswegen habe ich einfach angefangen, viel, viel früher und mehr mit ihm zu kommunizieren. Und ich bin so froh, dass er diese emotionale Intelligenz auch einfach besitzt, das richtig einzuordnen. Mhm. Dass ich das eben in diesem Moment gar nicht böse meine. Mhm.
Also würdest du sagen, dass auch eure Partnerschaft in der Zeit gewachsen ist, oder?
Ja, definitiv. Mhm.
Das ist total schön. Oft ist es ja so, dass sich gerade in solchen Krisenzeiten zeigt, ob die Partnerschaft Bestand hat oder nicht.
Mhm. Und vor allen Dingen zum Zeitpunkt der Diagnose waren wir gerade ja 1,5 Jahre zusammen. Mhm. Also noch nicht wirklich lang.
Ja. Schön, dass ihr euch da auch als Paar so weiterentwickeln konntet. Hast du denn in der ganzen Zeit deiner Erkrankung auch mit anderen dich austauschen können, die die gleiche Diagnose erhalten haben wie du? Also viele erzählen mir, dass das unwahrscheinlich gut tut, wenn man sich mit Menschen austauschen kann, die was Ähnliches erlebt haben.
Ja, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich auf Social Media Leuten mit Hirntumoren reingefolgt bin, habe mich mit denen auch austauschen können. Mhm. Ich habe auch gezielt vor der OP auch eine gesucht, die diese Narbe auch online gestellt hat, weil ich wollte wissen, wie sieht denn sowas aus? Wie fühlt man sich? Und sie hatte zum Glück einen gutartigen Tumor. Ich habe auch heute noch Kontakt zu ihr. Muss ich die mal besuchen. Und dann, ja, also ich hatte nur erstmal so Social Media, wo ich dann Kontakt mit Leuten hatte. Und dann wurde ich von 2 Mädels aus meiner Stadt angeschrieben, dass sie von dem Verein Junge Erwachsene mit Krebs einen Treffpunkt bei uns in der Stadt aufbauen möchte, ob ich da mit hinkommen möchte. Und jetzt haben wir, jetzt sind wir schon eine Gruppe, ich glaube, von 10 Leuten. Das ist auch erschreckend, weil das dann doch so viele junge Erwachsene mit Krebs hier im Umkreis sind, hätte man jetzt nicht gedacht, weil man sieht es den Leuten ja nicht an.
Nee, klar nicht.
Das ist eine sehr unsichtbare Krankheit. Gut, man vermutet es, wenn jetzt jemand ohne Haare vor einem steht, aber es kann ja auch was anderes sein, ne?
Ja, klar. Und ich meine, irgendwann wachsen die Haare wieder, aber diese Zeit hast du ja trotzdem durchlebt, ne? Und da sieht man es dir nicht mehr von außen an.
Genau. Da tut es auch richtig gut, sich auszutauschen. Und jetzt ist auch eine neu hinzugekommen, die auch einen Hirntumor hat. Und wir haben uns gesehen und haben dann gesagt, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, haben wir nur gesagt, ach ja, wir haben ja denselben Dachschaden.
Okay, also sie hat den gleichen Humor wie du.
Also ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich aber auch, also auch wenn ich gesagt habe, ja, ich hatte, dass mein Umfeld Probleme auch erstmal damit hatte, damit klarzukommen. Klar ist ja auch erstmal ein Schock. Zum Beispiel die Freundin, die Bekannte, die Tochter, die Enkelin, die hatte Krebs. Oh Gott, das Schlimmste, ne? Aber ich habe sehr, sehr viele Leute um mich rum gehabt, die für mich da waren. Zum Beispiel zur Bestrahlung. Ich wurde jeden Tag von einer anderen Freundin zur Bestrahlung, von einem anderen Freund zur Bestrahlung gefahren. Es sind Leute zu mir mit zum Arzttermin gegangen, weil ich nicht alleine hin wollte, weil ich gesagt habe, es ist besser, wenn noch jemand mit dabei ist. Und natürlich jetzt durch diesen Treffpunkt, den wir da haben, habe ich auch feststellen müssen, dass andere nicht diesen Zusammenhalt in der Familie oder im Freundeskreis hatten. Und ich habe mir jetzt so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dass ich die dann halt so ein bisschen unterstütze, aufpushe, und die suchen auch oft meinen Rat, wenn es denen mal nicht so gut geht oder sie mal eine schlechte Nachricht bekommen haben. Die eine sagte schon, ich hätte das Krebs-Mindset ausgetrippelt, weil ich zu positiv dran gehe. Aber im positiven Sinne natürlich, weil
ja, klar. Ja.
Man muss ja positiv damit umgehen, das bleibt einem auch sonst anderes, ne?
Eben. Also das ist ja auch eine Erkenntnis, die ja viele aus solch schweren Zeiten gewinnen, ne? Dass es, wenn du jetzt die ganze Zeit da drin versinkst, wie schlecht ist das Schicksal mit dir meint, dann verschenkt man irgendwie so viel Leben, oder?
Ja, und man sagt ja auch, oder man hat doch früher, glaube ich, auch schon mal gesagt, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Und ich glaube, das ist auch so eine leichte Naivität habe ich auch entwickelt, weil ich jetzt wirklich das Gefühl habe, ja, mir kann doch jetzt eigentlich gar nichts mehr passieren. Mir ist doch schon das Schlimmste passiert. Und auch meine ganzen MRT-Ergebnisse, die sind immer gut. Und alle um mich rum freuen sich, ja, ach, wie schön, das wieder ein gut. Und ich so, ja, war doch klar, dass es gut war.
Das heißt, du bist gar nicht so angstbehaftet, wenn du in Untersuchungen gehst?
Nee, gar nicht, weil ich gehe vorher schon mit dem Mindset rein, ja, wird doch eh alles gut. Natürlich kann es sein, dass ich dann umso tiefer falle, sollte nochmal was Negatives kommen, aber ich sag mir jetzt, sollte da nochmal was kommen, ich weiß ja, ich habe den schon mal ausgelöscht, dann kann ich es auch ein zweites Mal.
Naja, und vor allem kannst du dich mit dieser Sache dann befassen, wenn sie akut ist, ne? Und nicht schon vorher.
Genau.
Hast du denn nach deiner Akuttherapie, also warst du auch zur Reha?
Nee, also mir wurde eine Klinik in ganz Deutschland, also kam für mich in Frage. Und die konnten mir nicht sagen, weil die hatten mir bei der OP den Kaumuskel durchgeschnitten. Also kriege ich so eine Kieferbehandlung bei der Physio. Und dafür braucht man so eine spezielle CMD-Ausbildung, heißt es. Und die konnten mir nicht sagen, mit denen ich telefoniert habe von der Klinik, ob das die Physios bei denen auch leisten können. Und da ich hier halt direkt schon mit Physio, also Kieferbehandlung, Massagen, weil ich komplett verspannt bin, auch durch diesen Kiefer einfach, durch das Kieferproblem, Krankengymnastik und auch Ergotherapie angefangen habe, habe ich ja hier schon alles gemacht, was man ja auch sonst ja in der Reha macht.
Naja, das wäre wahrscheinlich ja dann auch irgendwie kontraproduktiv, wenn du das jetzt für ein paar Wochen unterbrechen würdest, oder?
Ja, ich meine, der Vorteil war ja auch, ich war oder bin gut versichert. Was aber bei meiner Versicherung nicht mit drin war, war das Krankengeld. Da hatte ich mir nie Gedanken drum gemacht. Das hätte ich privat zusatzversichern müssen, weil ich als Studentin darauf keinen Anspruch hatte. War ich also erstmal nach dem ganzen Krebsthema, überhaupt nach der OP, war ich erstmal 2 Monate mittellos und dann auf, wie heißt das jetzt? Das heißt ja nicht mehr Bürgergeld. Ja, auf jeden Fall war ich dann auf Bürgergeld angewiesen das letzte Jahr. Hab mir halt wirklich die Pause genommen. Das war auch ein riesen Hin und Her, bis ich das dann mal wirklich durch hatte, die Anträge. Und ja, das dann noch zu dem Ganzen. Aber ich hatte natürlich dadurch dann auch die Zeit, weil ich dann arbeitslos war das letzte Jahr, dass ich eben jeden Tag diese Physio, jeden Tag die Ergotherapie, also na gut, einmal die Woche die Ergotherapie, aber jeden Tag die verschiedenen Physiotherapien machen konnte, um mich eben ja wieder aufzupäppeln.
Man hört das auch gar nicht. Ich hätte gedacht, wenn da jetzt der Kaumuskel durchgeschnitten ist, dass man dann vielleicht auch undeutlicher spricht oder so. Das ist bei dir nicht so.
Nee, genau. Beim Sprechen hatte ich nicht das Problem. Ich hatte nur das Problem, dass ich den Mund nicht weit genug aufmachen konnte. Also wenn ich einen Burger essen wollte, hatte ich schon Probleme.
Und ist das jetzt besser, jetzt wo du das also diese Therapie schon eine ganze Weile machst?
Es ist schon besser, aber es ist immer noch nicht gut.
Okay, und wächst das wieder zusammen, also der Kaumuskel?
Ja, ist halt nur eine langwierige Sache.
Du hast gesagt, dass du ja dein Studium abgeschlossen hast. Wie sieht denn da jetzt so deine Zukunft aus? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Also bist du arbeiten oder ja, wie geht das weiter? Holst du deine Reise noch nach? Wie sind deine Pläne?
Also erst hatte ich mir vorgenommen, dass ich meine Reise Anfang diesen Jahres nachhole. Habe ich dann nicht gemacht, weil ich hatte im Dezember mal angefangen, einfach mal Initiativbewerbung rauszuschicken. Ich habe gedacht, ja gut, ich muss ja jetzt nicht sofort anfangen zu arbeiten, aber die Unternehmen gerade Ende des Jahres, die planen ja schon die Gelder und auch die Stellen für das nächste Jahr, die können mir ja sagen, wann sie dann was hätten für mich. Ja, und dann habe ich vor Weihnachten, wurde ich zum Gespräch eingeladen. Es war kein offizielles Vorstellungsgespräch, es war nur ein Kennenlerngespräch. Und da hatten die mir doch tatsächlich einen Job als Bauingenieurin angeboten, was ich dann natürlich angenommen habe. Und seit Februar arbeite ich auch Vollzeit als Bauingenieurin.
Wow, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und das fühlt sich für dich gut an, oder?
Das fühlt sich für mich richtig, richtig gut an.
Oh, wie schön. Das heißt aber, dass du ja jetzt doch wieder in einem, also mit Anführungszeichen, einem normalen Alltag angekommen bist, oder?
Ja.
Schön. Liebe Bianca, gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer mit auf den Weg geben möchtest?
Oh, es gibt so viel. Ja, also das, was ich versuche, einfach immer irgendwie weiterzugeben, ist einmal Mut, dass man auch für sich selbst einstehen soll bei den Ärzten. Das muss man auch teilweise, was ich so mitbekommen habe. Dass man auf seinen Körper hören soll und das auch ernst nehmen soll. Und dass wenn man möchte, so ist zumindest meine Erfahrung, dass man fast alles schaffen kann.
Liebe Bianca, ich danke dir von Herzen, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Und dir, liebe Hörerin oder lieber Hörer, danke ich, dass du heute dabei warst. Vielleicht hast du dich an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt. Wenn du merkst, dass dich das Thema Körpergefühl und ja auch in deinem eigenen Leben begleitet, dann findest du über meine Website auch Informationen zu meiner fotografischen Arbeit, in der ich Frauen genau in diesem Prozess begleite. Liebe Bianca, ganz lieben Dank und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute.
Vielen, vielen Dank, liebe Franziska. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute. Und danke nochmal für die Möglichkeit hier, meine Geschichte zu teilen.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung.
den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe Selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe Selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.